gehört hast.
Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, wenn man es nicht so genau weiss. Herzlich willkommen bei unserem nächsten trockenen Stammtisch. Kein Getränk dafür, viel Papiermaske. Und da wären wir eigentlich auch schon beim Thema. Ich habe mir so überlegt, wir könnten so eine Art Jahresrückblick machen. Und eigentlich könnte man ja fast das ganze Jahr einfach zusammenfassen mit Covid-19. Also das ganze 2020 ist irgendwie Covid-19. Hm. Aber mir ist nachher aufgefallen, als ich ein bisschen lesen konnte, dass doch noch recht interessante, wichtige und gewichtige Sachen passiert sind. Zum Beispiel ganz am Anfang des Jahres Buschbrände in Australien. Dann hat er gleich das Erdbeben in Ostanatolien mit ganz vielen Toten und vor allem auch ganz, ganz vielen Verletzten. Großbritannien, wo aus der EU austreten ist, wobei ich würde sagen, im Moment ist immer noch, es ist kompliziert, oder? Und noch nicht, es ist zu Ende. Dann 25. Mai, ganz ein wichtiges Datum, wo der George Floyd getötet worden ist und nachher die ganze Black Lives Matter Bewegung. Wir haben eine Explosionskatastrophe in Beirut, eine humanitäre Katastrophe, die sichtbar worden ist in Moria, Waldbrände in Kalifornien. Es ist also total viel los in diesem Jahr, aber was wir jetzt nicht werden machen, ist so ein klassischer Jahresrückblick, sondern wir vier, also der Luca, Zakei, der Manuel Schmidt, der Matthias Krieg und ich bin der Stefan. Wir werden darüber reden, was uns von diesem Jahr geblieben ist. Luca, magst du anfangen?
Soll ich mit dem leichten,
bekömmlichen... Ja, wir können doch auch so mit den leichten, seichten gesellschaftlichen Themen.
Nein, aber ihr könnt hier mit drin, also ihr könnt hier sagen, was ihr das Gefühl habt, dass ich in dieser Sparte auch noch gelaufen bin. Nein, ich denke, was für mich ziemlich zentral war, was nicht stattgefunden hat, war ja die EM.
Fußball-EM.
Genau, das ist jetzt die 2020 Fußball-EM, wird verschoben auf 2021. Und ich habe einen recht einen spannenden Artikel noch gelesen in die Zeit, wo es rum ist gegangen. Es gibt ein Museum, wo all die Objekte, die man nicht nutzen kann, weil sie aus irgendeinem Grund, also zum Beispiel all die Olympiaden, es sind sich verschiedene Länder ja für die Olympiade ja kandidieren und jeder produziert ja noch all die Gadgets, oder? Und irgendwann kann man die nicht mehr brauchen, weil es gewinnt ja nur einer von diesen Ländern, oder? Und ich habe mir noch schon kurz vorgestellt, ähnlich wie die Olympiade, die in Tokio stattfinden sollen. Es gibt so viel Material, das rum ist, das beschriftet wird mit dem Jahr 2020, aber wo man es dann nicht brauchen kann, weil es ist
stimmt.
Und es gibt wirklich ein Museum, wo all die Artikel, ist in Deutschland, jetzt weiß ich nicht mehr wo, aber wo all die Objekte sammeln und zeigen. Also das heisst, die Welt, also sagen wir mal, das Leben, das nicht stattgefunden hat.
Also krass. Dokumentation des Ausfalls, oder genau, was alles ins Wasser gefallen ist.
Und ich gehe davon aus, dass es sehr viel Material gibt für die EM, die müssen ja parat sein. Ja. Die ist jetzt verschoben worden auf nächsten Juni, am 11. Juni sollte anfangen, 2021. Und mal schauen, ob mit Zuschauern oder nicht und wie viele Zuschauer vielleicht. Also ich hoffe schon, dass das Stadion ein bisschen gefüllt wird, weil jetzt zum Beispiel der Nou Camp, also wie jetzt in der Champions League gegen Juve, wo 120'000 Leute eigentlich Platz haben und dann sind es 120 Personen, also zwischen...
Crazy, sich, oder?
Es sieht ziemlich leer aus. Also bei mir kommt...
es wäre vielleicht der Moment, um wieder die Hure Vuvuzuela einzuführen. Dort brauchst du irgendwie nur 10 Leute und es tönt schon so nervig laut.
Die kann man virtuell rein tun. Also das Cup-Final in Italien, da hat es tatsächlich virtuelle Zuschauer gehabt in den Rängen. Also wirklich... wahrscheinlich ist jetzt Zukunft.
Eine digitale Vuvuzela ablaufen.
Genau, ja.
Ich habe jetzt eben vorher gedacht, du schlössest vor, zum irgendwie ein Freiwilligsteam zusammenstellen und die T-Shirt umschreiben oder so, weißt, mit einem Filzstift überall wie 0 ein 1 drauf machen, damit man es wieder kann verwenden kann. Da ist ja wahnsinnig, was da eingestampft wird, nur weil eine Zahl falsch ist.
Oder? Ja, aber das gibt es wahrscheinlich auch überall. Es lenkt einen kleinen Fehler. Also auch in Kultur. Also ich kann mich noch erinnern an diese Migros-Tasche, wo sie ein bisschen zu freizügig ist für die Migros
nachträglich. Ja.
Also plötzlich muss man auch 500'000 Papiertaschen einstampfen. Und, also es ist nicht nur im Sport. Aber gleichzeitig, also vielleicht noch der letzte Punkt, dann kann ich es übergeben.
Ja.
Es sind der Maradona.
Ja, ist mit 60, eben, das habe ich eigentlich erwartet.
Ja, das ist mit 60, also ist mit 60 gestorben und eigentlich muss man noch sagen, es ist nicht das erste Mal, dass er in Nähe vom Tod war, weil er ziemlich intensiv gelebt hat.
Aber schön gesagt.
Ich habe trotzdem, sage ich mal, für Argentinien und für gewisse Sportsfans ist es, der Moment kommt da.
Es hat aber auch sein Gutes, oder? Jetzt haben sie einen Heiligen.
Genau.
So. Jetzt hat es neben der Madonna noch einen Maradona.
Ja, aber der ist ja schon heilig in Neapel, Matthias. Also der ist schon jetzt ist er verehrt worden in einen Heiligen.
Heilig zu Lebzeiten.
Genau, ja. Das ist die Ausnahme gewesen. Und, aber wer noch so gestern Nacht gestorben ist, ist noch der Paolo Rossi. Das ist jetzt der Fußball, der 1982 Italien zur WM... Also, der ist schon irgendwie aus dem Nichts gekommen und hat mit seinen 6 Goals, glaube ich, dann noch Italien zur Weltmeisterschaft
geschossen.
In dem Sinn. Ja, aber wieder, ich meine, typisch für das Corona-Jahr, also Leute, die sterben und Veranstaltungen, die vor leeren Rängen stattfinden. Das war das Nebensächliche gewesen. Die schönsten Nebensachen.
Ja, genau, die schönsten Nebensachen.
Aber du hast sicher wichtigere Sachen.
Du, ich weiss es nicht, gell? Ein Maradona, der stirbt, da haben wir ja nachher wirklich gesehen, also da waren ganze Städte wach gewesen, eine Nacht lang. Ja. Ein Mann wach gehalten, das ist natürlich schon etwas wirklich sehr, sehr bewegend. Ich hatte ja die Aufgabe gehabt, mir etwas zu überlegen aus dem Bereich Religion. Und ich habe gefunden, ja gut, also gell, jetzt als jemand, der bei der Zürcher Landeskirche arbeitet, der in der Schweiz lebt, komme ich natürlich da um etwas nicht herum. Nach 100-jähriger Geschichte vom SEK, wo jetzt EKS heisst, also Schweizerische Evangelische Kirchenbund, jetzt Evangelisch Reformierte Kirche Schweiz, haben wir zum ersten Mal eine Frau an der Spitze, eine Präsidentin ist gewählt worden, Rita Famos, und löst dort durch Gottfried Locher ab, der zurückgetreten ist.
Alles jubelt.
Alles hat gejubelt, ja, genau. Und das ist sicher ein starkes Zeichen auch für die Rolle, die viele einzelne Frauen mittlerweile in der reformierten Kirche spielen. Und für mich ein Highlight übrigens auch die Synode, Präsidentin ist eine Frau, die gewählt worden ist. Also,
und Franziska hat ihm aus Rom gratuliert.
Franziska aus Rom? Franziska Driessen. Also Synodal.
Päpstin.
Präsidentin aus Zürich hat aus Rom gratuliert. Das ist ja dann auch wieder ein schönes ökumenisches Zeichen. Genau. Wunderbar, ja. Also, das wäre so mein Highlight aus dem Bereich Religion für das Jahr. Und ich meine, das hat mich tatsächlich eine Stunde nachher zu sehen, wie medial jetzt über das berichtet worden ist. Also, wenn ich jetzt das einschätzen im Vorfeld, hätte ich gedacht, das interessiert kein Mensch, wer das dort zur Präsidentin oder zum Präsident gewählt wird. Es ist nachher sogar in der Süddeutschen gekommen, es ist in der FAZ gekommen, es ist in allen grossen Schweizer Tageszeitungen ist wirklich das aufmerksam verfolgt worden und darüber berichtet worden und sehr positiv und es verbinden sich sehr viele Hoffnungen mit dem. Bin gespannt, was das ab Januar dort dann alles anders wird und vielleicht wird ja die EKS dann doch noch etwas, wo ich mich auch mal damit identifizieren kann. Das wäre schön.
Aber die Medienaufmerksamkeit, wie tust du das zusammen verbinden mit
Sex and Crime.
Oder? Okay, aber also, weil gleichzeitig gibt es ja den SRF-Kahlschlag, also nicht nur im Religionsbereich.
Das ist eben so ein Scheiß gewesen, wo die katholischen Medien anzählt. Das war eine ganz miserable Kampagne gewesen, wo die da gefahren haben. Das möchte ich einfach klar sagen. Nein, wirklich. Weil das war überhaupt kein Kahlschlag gewesen und ich glaube auch, dass schadet einfach wahnsinnig. Nur kurz zu sagen, um was es geht. Es gibt riesige Kürzungen, die SRF im Moment durchführen muss. Und in diesen riesigen Kürzungen ist bis jetzt noch nichts angekündigt, dass irgendetwas von den Religionsredaktionen abgebaut wird. Man tut einfach 2 Formate, die bis jetzt im Radio sind, von x Formaten, die es gibt in Radio und Fernsehen.
Okay.
Die fallen jetzt weg, und zwar mit dem Argument, dass man sagt, wir müssen schauen, dass wir den Schritt schaffen in neuere Medien, in Sachen, die man on demand kann hören kann. Und wenn man nachher hergeht und den Leuten, die dort so umsichtig jetzt agiert haben, vorwirft, sie machen einen Kahlschlag beim SRF, dann killt das die guten Beziehungen, die wir unbedingt brauchen.
Das gehört auch zum Jahresrückblick, die... Aufarbeitung jetzt.
Ja, die Aufarbeitung.
Ja, Schönswelle.
Ja, der Stefan ist gerade triggert. Ja.
Aber Matthias hat auch noch ein Thema gebracht, oder?
Also, was genau, Matthias.
Es ist ein Jahr ohne Highlights für mich. Also, das einzige Highlight ist, dass ich noch nie so langsam war wie in diesem Jahr. Und noch nie so allein und noch nie so still. Dabei habe ich gedacht, nach der Pensionierung geht es los. Und habe mich darauf gefreut, habe Reisen organisiert, Fester.
Matthias, das müssen wir vielleicht erklären, ich glaube, das wissen gar nicht alle. Es ist ja tatsächlich so gewesen, dass deine Arbeitszeit bei der reformierten Landeskirche genau dann geendet hat, eigentlich die ganze Covid-Pandemie
am höchsten
ist gewesen und wir in Lockdown rein sind.
Oder? Am 29. März hatte ich Geburtstag gehabt und dann hat es die höchsten Zahlen gehabt von der ersten Welle.
Ja, krass, oder?
Aber es hat ja, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, es hat ja auch Vorteile. Ich habe nochmal jetzt realisiert, was ich theoretisch immer gesagt habe, nämlich Reduktion und Differenz sind ja auch etwas, also das heisst, ich habe jetzt plötzlich den Blick für Sachen, wo ich sonst nicht den Blick hatte. Also zwei Highlights waren zwei ganz kurze Reisen, 5 Tage. Das ist für mich sehr ungewöhnlich. Ich gehe noch 3 Wochen sonst. Und dann in die Gegend, wo ich aufgewachsen bin. Und das ist auch sehr ungewöhnlich. Ich bin mit der Kamera dort unterwegs gewesen, wie wenn es Brasilien wäre oder Südafrika. Und es sind zwei wunderschöne Bildbände geworden, die ich sehr gerne anschaue. Es wäre sonst nicht gewesen, oder? Die Reisen, die ich bucht habe, wären weit weg und lang und anders gewesen. Und dann gibt es einen lustigen Zufall. Genau jetzt, vor einem Jahr, habe ich den allerletzten Betriebsausflug organisiert und der ist gegangen zu einem Künstler, Hans Thomann, in St. Gallen, kann ich sehr empfehlen. Hat gerade auch, da ist Teil von einer Ausstellung in Rapperswil. Ich kenne den Hans schon lange und er hat uns sein Atelier gezeigt, das ist immer spannend. Und dann habe ich mich spontan in eine Statue verliebt, eine kleine, ist etwa menschengross, so eine Stele und obendrauf steht ein Mann in so Lamellen rein. Und das heisst aber Upside Down, heisst das Ganze. Das heisst, wenn der steht jetzt in meiner Stube, wenn ich reinkomme in die Stube, dann ist er mit dem Kopf oben und wenn ich mich 2 Meter bewege und der von der anderen Seite anschaue, ist er im Kopf unten. Und wenn ich absitze, verschwindet er ganz im Schwarz. Und dass das Upside Down heisst, das ist ja eigentlich fast wie eine prophetische Ankündigung gewesen, weil so habe ich das ja erlebt. Und ich finde es aber auch toll, ich bin jetzt nicht ganz allein, oder? Wenn ich zuhause so in meiner Wohnung rumtigere, muss ich ja auch ein bisschen bewegen und so, dann habe ich meinen Upside Down und schwätze mit dem. Und ein anderes Highlight ist, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Vogelhäuschen gekauft habe. Und da machen die Kohlmeiser machen manchmal richtige Fressorgien vor meinem Fester. Und das ist unglaublich zu zugeben.
Das pralle Leben, wenn bei uns alles stillsteht. Aber das ist ganz bezeichnend, was du jetzt erzählst. Wir haben ja in der letzten Podcast-Folge vom Stammtisch ja eben genau über das geredet. Ja. Also Reduktion, Differenz, zurückfahren, irgendwie auch auf sich zurückgeworfen sein. Wie geht man mit dem um? Und dort haben uns tatsächlich Leute geschrieben über Sachen, die man wahrscheinlich alle vor einem Jahr hätten gesagt, das ist jetzt ein bisschen banal. Also wegen dem schicke ich jetzt nicht ein Mail. Also Leute, die haben von Brot backen zum Beispiel und sich wieder damit auseinandergesetzt haben, wie das eigentlich ist, ihr Brot.
Gomfi machen, genau.
Das sind solche Sachen.
Bananenbrot, ich glaube, es gibt keinen, der Bananenbrot.
Aber wir merken, Bananenbrot. Bananenbrot ist das, was erfunden worden ist, wenn du nicht mehr eingeladen bist, wo du nicht hast wollen gehen und du bist irgendwie sozial gezwungen. Dann kannst du dich so still rächen, indem du
Bananenbrot. Ist es eine Botschaft, die du aussenden musst? Das habe ich gar nicht gewusst.
Siehst du? Ja, es gibt ja einen berühmten Roman, Die Entdeckung der Langsamkeit, damals von Stan Nadolny. Und ja, das ist das ja jetzt passiert, bei mir.
Ja.
Es ist eine verordnete, das Virus hat mich gezwungen, völlig zu verlangsamen. Manchmal ist es so heftig, dass ich denke, jetzt habe ich aber einen Durchhänger. Und häufig genieße ich es, weil ich Sachen mache, die ich nie gemacht habe.
Und aus der Langeweile entstehen ja neue Sachen. Und du hast ja gesagt, du hast ja recht viel geschrieben, oder, in diesem Jahr? Also wahrscheinlich hast du so viel geschrieben, wie du nicht eingeplant hast, oder?
Ja. Es ist ein Jahr vom Rückblick, oder? Ich habe sozusagen alle Geschichten, die ich erlebt habe, aufgeschrieben. ob die jemand interessiert oder nicht, ist mir wurscht. Also wenn ich mal nicht mehr bin, dann werden meine Kinder sich vielleicht wundern, was da alles war. Aber ich habe ja dafür plädiert, dass man jetzt nicht nur jammert, weil jammern könnte ich auch, kann ja jeder Politiker machen, das furchtbar gern, sondern dass man auch mal das, was entsteht, nicht im Sinn von Krise als Chance, das ist natürlich für einen blöden Begriff, sondern aber es entsteht immer etwas. Also alles hat immer zwei Seiten. Und das zu würdigen am Ende des Jahres. Ich bin mal gespannt auf die Rückblicke im Radio und im Fernsehen.
Ich bin sehr gespannt.
Ob das ein wahnsinniges Gejammer ist oder ob auch so kleine, neue, unerwartete Verlangsamungs-Highlights vorkommen.
Ja, man wird wahrscheinlich beides können oder dürfen sagen, oder? Oder müssen sagen auch, oder? Man darf, glaube ich, auch dazu stehen, dass es viel Menschen gibt in der Schweiz, und ich gehöre auch dazu, die sich schon sehr freuen, dass 20 abzuspülen am Silvester und hoffen, dass es am 21. Ja. irgendwie noch ein bisschen leichter und unbeschwerter zu und her geht, oder?
Wir sind alle im Advent auf die Impfung, oder? Wo kommt
ihr? Ja. Ja. Aber du hast sicher ein Highlight, das persönliches Manu, oder nicht?
Ein persönliches Highlight, ja, Manu.
Ja, ihr habt mir ja Politik abgeschoben, nein, oder?
Jetzt haben wir zuerst etwas Persönliches. Jetzt werden wir zuerst persönlich, komm, Manu.
Persönliches Highlight?
Persönliches Highlight. Was hätte dich in diesem Jahr besonders gefreut? Dass du mit uns
Stefan, fishing for compliments. Ja, also jetzt ganz unabhängig von dem Erwartungsdruck, den der Stefan jetzt gerade aufgebaut hat, habe ich schon bemerkenswert gefunden, so zum ein Jahr RefLab online zu erleben, so das erste Jahr von so einem Pionierprojekt. Ich habe das grossartig gefunden, mit allen Ups und Downs und mit allen Geburtswehen und so. Also das ist schon etwas, was mich recht begeistert. Und es ist auch ein interessantes Zusammentreffen gewesen, eben mit dieser Pandemie, dass wir jetzt eigentlich ein Projekt haben, das sehr stark auf Online-Inhalt setzt, in einer Zeit, wo Online-Inhalt zum Teil noch die einzigen gewesen sind, die man überhaupt können an Mann bringen oder an die Frau. Von dem her, das war spannend persönlich. Ja.
Ich weiss, dass du ja nicht so gerne darüber redest, aber du hast ja auch einen persönlichen grossen Erfolg gefeiert in diesem Projekt.
Was kommt jetzt?
Ende Jahr sagen, dass der erfolgreichste, der meist gelesenste, der meist kommentierteste, der meist geteilteste, der virtuell sichtbarste und einflussreichste Beitrag.
Der wertvollste Mitarbeiter.
aus deiner Tastatur stammt.
Ja, danke. Ja.
Aber man muss sagen, also das, was man nicht sieht, ist nicht der seelische Schmerz, den wir müssen, vor allem wegen so technischen Angelegenheiten, die wir müssen, intern müssen abfedern müssen. Aber nach außen ist es erfolgreich.
Ja. Ja, und das ist, vielleicht müssen wir aber schon noch sagen, um welchen Beitrag das es geht, oder, Luca?
Er weiß es am besten. Aber es ist.
Es war ein Corona-Beitrag, den ich geschrieben habe. Ich will nicht mehr zurück. Also so ein bisschen ein Statement dafür, dass die Pandemie könnte die Gelegenheit sein könnte, zum Sachen gesellschaftlich im Zusammenleben und im Konsumverhalten nachhaltig ändern. Oder?
Immer noch aktuell. Das heisst, ich würde ihn gerne verlinken in dieser Stammtisch-Folge.
Ja, ich glaube einfach, den Titel würde er heute anders setzen.
Genau.
Manu, du bist ja jetzt eben unser Politik-Genie. Was ist denn politisch für dich auf der Weltbühne das Jahr
entscheidend? Also, ich bin überhaupt kein Politik-Genie, aber ich kann.
Darum haben wir es dir gegeben.
super. aber ich habe natürlich jetzt, weil mich Amerika interessiert und weil ich Freunde dort habe und überhaupt, weil ich Anteil nehme an dem, was dort geschehen ist in der letzten Zeit, habe ich natürlich das Ende der Trump-Ära in diesem Jahr schon ziemlich abgefeiert. Und habe gleichzeitig auch gefunden, es ist ein unglaublich spannender, also auch ein sehr gefährlicher Feldversuch gewesen. Eigentlich muss man sagen, 2020 Trump und Corona, Covid-Pandemie ist eigentlich der Super-GAU, oder? Weil das sind wie zwei Sachen, wo ich das Gefühl habe, wo wie ein ultimativer Verstärker wirken. Oder? Der Trump ist so als egomanischer Hedonist, Narzisst, einer, der so lautet herkommt und wo so polarisierend wirkt und Sachen so wie ein Megafon Sachen einfach verstärkt. Und das Ganze in einer Zeit, die genauso wirkt, oder in einer Pandemie, wo wo ich das Gefühl habe, so die Fragmentierung von der Gesellschaft und die Aufregungs-, Erregungskultur und so, die ist ja, total abgegangen. Und
das er, hat auch recht, America First. Hast du gelesen, gestern ist Amerika hat die höchste Todesrate.
Ja.
Eva.
Ja. America First. Also ja, sogar dort ist er zuoberst. Nein, aber es ist eben so die, ich habe gefunden, so das Feedback oder die Rückkopplung zwischen Pandemie und Trump ist irgendwie faszinierend gewesen zum Beobachten, aber natürlich auch wirklich beängstigend. Und ich bin froh oder in grosser Zuversicht, dass jetzt mal ein bisschen, vielleicht wieder ein bisschen unaufgeregtere Zeiten kommen. Oder?
Aber hat er schon zugegeben? Also im Januar übergibt er schon alles so, wie
man es nein, ja. Immer noch. Er hat jetzt ja gerade in Georgia oder so, hat er wieder Rallye gemacht oder Wahlveranstaltung für Senatoren und so. Und hat dort wieder behauptet, er hätte seine Wahl gewonnen und so. Also das wird dann schon noch ein paar Scharmützel geben.
Das ist eben das, was mich ein bisschen angeschissen hat. Ich mag mich noch gut erinnern an meinen Uni-Abschluss. So etwas, was ich mega herbeigesehen habe, mich darauf gefreut habe und dann so gedacht, boah, das wird... Und dann ist es ehrlich gesagt jetzt weder eine grosse Veranstaltung gewesen, noch irgendwie ein einschneidender Moment in meinem Leben, sondern man hat dann einfach das Kuvert bekommen mit den Zeugnissen und das war's. Und es ist nicht so speziell gewesen. Und das jetzt mit dem Trump ist schon so gewesen, ich habe mehr als andere Jahre wirklich auf das, also als andere Wahlen auf das hingefiebert und habe mich gefreut und dann gedacht, boah, das wird sicher super eng und so, aber das wird eine riesige Freude, wenn der Biden es macht. Und was nachher gefehlt hat, ist so wie der Moment gewesen, wo man hätte können sagen, jetzt ist
Ja. Und der wird jetzt einfach rauszögern bis zum Letzten. Also das kann sicher sein.
Es wäre so schön gewesen, hätte es irgendwie den Moment gegeben, wo er ihm angerufen hätte und nachher hat er irgendwie auf Twitter geschrieben, I fucked up oder irgend sowas. Ja. Das hat so gut getan.
Andererseits finde ich das jetzt auch nicht schlecht, wie er weitermacht, weil jetzt verliert er die Republikaner. Jetzt eins ums andere. Die Republikaner, die unabhängig von Trump auch noch denken können, ihn auch sitzen lassen.
Ja, und die letzte Glaubwürdigkeit.
Das finde ich eigentlich keinen schlechten Effekt. Wenn das so noch ein bisschen weitergeht, Trump auf dem Abtritt, dann ist...
Es ist zu hoffen, oder? Sie haben jetzt Umfragen gemacht, wo scheint sie agent, dass etwa 80% der Republikaner der Überzeugung sind, dass der Trump in Wirklichkeit Wahlen gewonnen hat. Also das wäre ein erschreckend hoher Wert, aber auf jeden Fall kann man sagen, dass er den Medienrückhalt, den absolut unkritischen, ungebrochenen Medienrückhalt, hat er weitgehend verloren. Also, und das ist wahrscheinlich auch ganz pragmatisch. Fox News, die haben irgendwann der Realität ins Auge geblickt und gemerkt, bevor wir mit dem Trump untergehen, stellen wir uns lieber ein bisschen auch kritisch gegen ihn. Also
das ist das Gesetz von der Lame Duck, oder? Und die Lame Duck will er ja jetzt einfach nicht ums Verrecken nicht sein. Und je weniger das Wort, desto mehr ist es.
Ja. Aber das habe ich spannend gefunden an diesem Jahr, muss ich wirklich sagen. Irgendwo psychologisch und soziologisch hochfaszinierend zum Studieren, aber natürlich auch immer, sage jetzt mal, sehr, nicht als Spiel, sondern sehr ernsthaft jetzt in der Covid-Zeit natürlich mit unglaublich tödlichen Folgen auch, oder?
Das war ja Testen mit Menschen gewesen. Also man kann es nicht anders sagen, so wie im Labor. Auch wenn ich vor 4 Jahren, aber ich hätte jetzt nicht 5 Franken gewettet, dass er 4 Jahre schafft.
Ja.
Keine Ahnung, ich denke, es wird wie vorher wie
eskalieren.
Er wird sich so disqualifizieren. Aber er hat sich recht, recht viel erlauben
können. Ja, die 4 Jahre. Jetzt hat er, kommt heute Morgen die Nachricht, er hat jetzt 5 Todesurteile bestätigt und ist damit seit 100 Jahren der Präsident, der am meisten Todesurteile und das ist eigentlich auch sehr ungewöhnlich, weil wenn einer abtritt, dann gibt es eher Amnestien, oder? Mhm. Und er macht jetzt das Gegenteil. Ja. Also er hat auch den Zynismus zu nie geahnten Höhen getrieben.
Ja.
Und ich glaube, er hat all das verschoben, was wir irgendwie würden erwarten von der Politik. Oder? Ja. Also irgendwie vorher hat man doch noch das Gefühl gehabt, die müssen doch irgendwie auf eine Art moralische Lebensführung oder Mindeststandards ansprechbar sein. Oder? Ja. Und heute würden wir wahrscheinlich eher sagen, gut, gibt es noch Banker, vielleicht retten die uns von den Politikern. Oder?
Also, das ist ja crazy. So. Ja. Ich habe es recht... krass gefunden, dass der Stephen Colbert, einer von meinen Lieblings, wie sagt man dem, Late-Night-Show-Hosts, so Comedian, dass er gesagt hat, er sei verschrocken in den letzten 4 Jahren über seinen eigenen, über die Verschärfung von seinem eigenen Ton, wie er sagt, er merke, er habe noch nie so verbitterte und zynische und aggressive Witze gemacht wie in den letzten Jahren und hat gesagt, das ist komplett seine eigene Verantwortung, aber er freut sich, irgendwie einen anderen Ton anzuschlagen, auch in dieser beiden Ära. Also ich habe schon das Gefühl, der Verlust von Anstand, den Trump vorgemacht hat, hat weite Kreise gezogen und ist ansteckend gewesen, oder, für Kultur.
Aber für die Satiriker ist es sicher ambivalent, also so eine Berlusconi und der Trump sind perfekte Plattformen, um Satire, also weißt, jede Woche ist etwas
rausgekommen. Gefunden zu fressen, genau, oder?
Ja. Ja. Also eigentlich ist also sie ist ein bisschen monothematisch gewesen, muss man sagen, ja. In den USA, aber trotzdem, es ist immer irgendetwas gekommen, wir können darauf arbeiten.
Ich meine, oder? Trevor Noah hat die Stimme können nachmachen von Trump. Das ist
unfassbar. Ja, ja.
Ich finde den Literaturnobelpreis da interessant, oder? Weil ich kenne die Frau zwar nicht, muss ich zugeben, würde ich in den nächsten Jahren kennenlernen, aber im Zusammenhang mit ihr ist immer wieder eine Frau gekommen, die Amerika in seinem Besten vertritt. Das ist die Emily Dickinson, oder? Und die kenne ich ziemlich gut. Und Emily Dickinson, das ist das Amerika von der Gründerjahrhundert. In einer Bescheidenheit, in einer Frömmigkeit, in einer Aufklärtheit, in einer Genauigkeit von der Sprache. Wo der Trump das pure Gegenteil ist. Ja. Oder? Eigentlich müsste man dem Trump ein Verfahren für unamerikanisches Verhalten machen. Oder? Das hat man in den 50er Jahren in der McCarthy-Ära gemacht, weil, aus Angst vor Kommunismus. Weil der Trump ist überhaupt nicht amerikanisch in dem, wie er sich verhält. Sepp ist in den letzten 50 Jahren aus Amerika leider immer weiter verschwunden. Hm. Und darum finde ich den Nobelpreis jetzt eigentlich genau richtig. Weil okay. Er erinnert Amerika als ist best.
Ja.
Und das ist leider nicht gerade heute sichtbar.
Und was ist der politische Gang in der Schweiz, der noch so bleibend ist bei euch?
Also für mich ist natürlich das, was ich auch glaube, dass es uns nachhaltig wird beschäftigen. Das ambivalente Verhältnis zum Föderalismus, wo wir in diesem Jahr deutlich vielleicht erfahren haben. Also ich sage jetzt mal so, was wirklich geklappt hat in der Pandemiekrise, war der Moment, wo der Bundesrat das Zepter
übernommen hat. Ja, also Zentralismus.
Dort hat es geklappt. Also Zentralismus dort war super. Und
als Notmaßnahme.
Als Notmaßnahme. Ja, ja. Und es war absolut richtig, das dann zu machen. Die Kommunikation war klar. Man hat gewusst, dass man jetzt, wenn man nicht unbedingt irgendwie muss Kinder am offenen Herz operieren muss, man nicht mehr arbeiten, sondern bleibt im Homeoffice oder so. Ja. Also es war wirklich eine Klarheit gewesen. Und nachher, wo die Kantone das übernommen haben, ist es in Zürich anders gewesen als in Bern. Und täglich fahren x Menschen hin und her. Ja. Und man denkt einfach so, wir sind die alle komplett wahnsinnig. Weil es ist ja klar, dass es auf dem Land zum Teil anders ist als in einer Stadt. Weißt du, das verstand ich alles. Ja. Aber dass man jetzt sagt, dass sich Zürich so kategorisch von Bern unterscheidet, dass du am einen Ort musst Masken anlegen und am anderen nicht, das ist einfach Bullshit gewesen. Ja. Ja. Und man hat auch gemerkt, die ganze Sommerzeit, wo die Zahlen schön unten waren, wo man hätte können vorbereiten, wo man sich auch können wappnen, das ist nicht genutzt worden und ich behaupte, das liegt daran, dass das bei den Kantonen war. Hätte das Regierung zentral übernommen, dann wären ganz, ganz andere Pakete aufgeschrieben. Und wir haben jetzt vorhin gesagt, die USA ist am höchsten, das stimmt, Matthias, ich habe es gerade gesehen, du hast mir es gezeigt. Ich finde es eine Schande für das, wie hoch das die Schweiz drinnen ist.
In der Gesamtstatistik?
In der Gesamtstatistik. Ja. Es ist furchtbar und es ist letztendlich auch etwas, wo man nicht mehr anders kann erklären, als dass man einfach sagt, ja gut, aber die über 80, die haben eh nicht mehr lang. Und das stimmt einfach nicht. Also wenn jetzt dort jemand noch 7 Jahre hat, ich glaube, das sind 7 Jahre, wo man etwas erfahrt und macht. Also mein Kind ist jetzt gerade 7, mein Sohn.
Also da habe ich jetzt gestern ausgerechnet vom bayerischen Ministerpräsidenten etwas gehört, wo mich sehr überzeugt hat, oder? Ich bin ja sonst nicht so konservativ, aber da hat er sehr persönlich geredet, er hat seine Eltern früher verloren. Und wenn er jetzt höre, jemand sagen, was regt ihr euch auf über die 80-Jährigen, die sterben sowieso, dann findet er das unerträglicher Zynismus. Mhm. Er hätte gern noch ein paar Stunden, ein paar Tage, ein paar Jahre mit seinen Eltern gehabt. Und das muss ich auch sagen, das ist ein neuer Zynismus, wo ich auch bei uns höre. Das heisst, eigentlich würde man das Virus begrüßen, weil es würde endlich einmal eine Säuberung ins Land bringen. All die, die irgendwie krank sind, ja, oder alt oder so, dann, und es würde uns ganz viel Geld sparen.
Ja, ja.
Wenn ich das so Sachen höre, muss ich sagen, das ist doch ziemlich unerträglich. Das
Ausdünnen von der Herden, oder?
Das ist für mich etwas, was ich mit einer ganz bestimmten Generation verbinde, das, was wir jetzt gerade hören. Das ist, also, ich kenne niemanden aus dem ganzen Umfeld von jüngeren Menschen, also Leute, die jünger sind als ich, also sagen wir mal unter 40-Jährige, kenne ich niemanden, der das so sieht. Wirklich nicht.
Ja. Ist das ein Boomer-Phänomen, oder was? Nicht.
Ich würde sagen, das ist so ein Phänomen
das wäre ja meine Generation.
Ja, von deiner Generation, wo irgendwie das Gefühl hat, dass über ihre individuelle Freiheit gibt es gar nichts mehr.
Ja.
Und wenn das halt jetzt ein paar tausend tote 80-Jährige kostet, dann nimmt man ja das noch in Kauf.
Also das hat mir ein Intellektueller mal vorgerechnet, es gibt ja die Berechnungen, ich glaube in der NZZ ist mal etwas gestanden, was ist ein Mensch wert, wenn er zum Beispiel Entwickler ist im Silicon Valley und wenn er in Indien keinen Schulabschluss hat. Und dann hat man das umgerechnet, oder? Und wenn man nach dem jetzt zum Beispiel den Einsatz von Impfdosen würde einsetzen, dann wäre das der absolute Zynismus oder in faktische, indirekte Euthanasie, oder?
Ökonomisierung und, vom Menschenleben.
Ja, vor allem ist gegen alles, oder, wo wir sonst daran glauben, weil wir sagen, ja, Menschen haben Würde.
Ja.
Und das ist eben genau, weil man nicht einfach einen Wert zurechnen
kann. Ja, das also, habe ich ja, ich habe das so ein bisschen Werbung für mich machen in dem kleinen Blog über Systemrelevanz. Genau. Habe ich das ja versucht zu sagen, das Wort kommt aus der Finanzwelt, oder aus der Finanzkrise. Ja. Und wenn man das jetzt würde anwenden, so wie es dort sinnvoll ist, auf alles andere, dann landet man aber ethisch in einer Katastrophe.
Ja.
Das hoffen wir nicht, sondern wir hoffen auf besinnlichen, vielleicht ein bisschen weniger lauten Advent. Wenn ihr an Ort hergehen wollt, wo ihr nicht allzu dicht im Gedränge sind, dann sucht irgendwelche grossen Kirchen auf. Da dürfen immer noch nicht mehr als 50 Leute sein im Moment. Was sicher richtig ist.
Auf der Orgelempore ist es am schönsten.
Auf der Orgelempore ist es am schönsten. Und dort habt ihr sicher ein paar ruhige Minuten für euch. Und die Ansteckungsgefahr dürfte recht klein sein, aber singt einfach nicht.
Und sonst empfehle ich nochmal Stille Nacht, Heilige Nacht mit dem Mahalia Jackson.
Zum Losen.
Ja.
Wunderbar. Ey, das könnten wir nächstes Mal machen. Ein paar Tipps von den schönsten Weihnachtsliedern.
Oder oh, ja,
die besten Interpretationen. Gut. Hey, natürlich nimmt es uns wieder Wunder, was dir für Highlights haben gehabt das Jahr, was für euch zurückbleibt. Und vielleicht wäre es am coolsten, wenn ihr uns einfach alles schreibt, außer Covid.
Es geht, ja.
Weil man mag es einfach nicht mehr hören. Gute Zeit euch, gebt euch Sorge, wir hören uns wieder in einer Woche. Ciao zusammen.
Ciao. Ciao, ciao zusammen. RefLab.